ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg ist eine der wichtigsten in Deutschland. Täglich sind dort etwa 380 Fern- und Regionalzüge unterwegs. Täglich wohlgemerkt. Ab jetzt geht allerdings auf der Strecke nichts mehr. Sie wird für 9 Monate gesperrt. Generalsanierung. Die Sperrung hat große Folgen, etwa für die Prignitz, wo in Wittenberge die Fern- und Regionalzüge halten. RBB-Reporter Björn Hasewendt hat sich vor Ort mal umgehört.
Abfahrt für den ICE in Richtung Berlin. Es ist einer der letzten in Wittenberge für die kommenden 9 Monate. Für Pendler Stefan Hoch beginnt damit eine herausfordernde Zeit.
Es ist Riesenaufwand. Also ich sage jetzt mal, wo ich jetzt 90 Minuten unterwegs bin, da brauche ich fast die doppelte Zeit. Ne? Das ist katastrophal.
Der 53 Jahre alte Wittenberger pendelt täglich zur Arbeit nach Berlin-Steglitz. Ab Montag muss er Umwege in Kauf nehmen. Mit dem Auto geht es erst nach Stendal in Sachsen-Anhalt und von dort mit dem ICE nach Berlin. Im Homeoffice kann Stefan Hoch nicht arbeiten. Und auch die Ersatzbusse sind für ihn kaum eine Option. Denn allein bis nach Wustermark, vor Berlin, brauchen sie schon 2 Stunden. Viele Prignitzer werden also aufs Auto setzen. Hier will Michael Hahn helfen. Der Wendorfer hat beim Messenger-Dienst Signal eine Pendlergruppe gestartet.
Wir hoffen so ein bisschen, dass die Leute sich untereinander dann halt auch vernetzen können und vielleicht Fahrgemeinschaften bilden können.
Die 9-monatige Sperrung stellt aber auch Arbeitgeber in der Prignitz vor Herausforderungen. Zum Beispiel das Prignitzer Kreiskrankenhaus und das Wittenberger Gesundheitszentrum. 10 Ärzte pendeln hier per Bahn ein. Für sie gibt es nun unter anderem einen eigenen Shuttle-Service, sagt Klinikchef Carsten Krüger.
Da haben wir jetzt eigens ein Fahrzeug angeschafft. Kollegen hier aus der Servicegesellschaft haben einen Personenbeförderungsschein absolviert. Und dann wird es einen Shuttle-Verkehr geben zwischen dem Standort hier in Perleberg und Stendal.
Und auch im Elbe-Ressort Alte Ümühle macht die Bahnsperrung Sorgen. Die für das Geschäft wichtigen Buchungen für Tagungen bleiben aus oder werden wieder abgesagt. Betriebsleiter Patrick Lange.
Wir hatten schon eine große Tagung, 100 Mann aus Hamburg, die sich angemeldet hatten. Und unser Büro wies dann darauf hin, dass eben die Bahnverbindung nur eingeschränkt stattfinden kann. Und daraufhin hat dann die Tagung auch leider storniert.
Auch die Tagesgäste für das Spa, die sonst gerne mal aus Berlin oder Hamburg anreisen, werden wohl erst mal fehlen. Wittenberges Bürgermeister Oliver Herrmann kennt die Sorgen, sieht aber auch die Vorteile der Sperrung. Immerhin wird der Wittenberger Bahnhof erweitert, bekommt einen zusätzlichen Bahnsteig und ein neues Gleis. Damit verbunden die Hoffnung auf einen künftigen Stundentakt im Fernverkehr für seine Stadt.
Deswegen ist dann unsere Erwartung Richtung Bahn, dass erstmal Verlässlichkeit, also nicht jedes Jahr wieder das Zittern, fahren nun alle Züge oder nicht. Und dass dann zunehmend auch eine engere Vertaktung stattfindet Richtung stündlicher Takt.
Das wird aber dauern. Erst einmal heißt es für die Prignitz, durchhalten, mit der Hoffnung, dass die Bauarbeiten nicht länger dauern als geplant.
Björn Hasewendt war das über die Folgen der Vollsperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg wegen der Generalsanierung am Beispiel Prignitz bebildert. Jetzt zu einem Ereignis, das Tierfreunde und Tierschützer auf den Plan gerufen hat. Im Nürnberger Zoo wurde vor 3 Tagen ein Teil der Pavian-Population getötet. Der Grund? Es gab zu viele Tiere. Der Berliner Zoo stellte schnell klar, sowas passiert hier nicht. Trotzdem war die Empörung groß. Welche Argumente sprechen für und welche gegen das Töten von Zootieren? Unser Reporter Jasser Speck hat nachgefragt.
Als der Tierarzt und Leiter des Görlitzer Tierparks Sven Hammer von der Tötung der Paviane in Nürnberg gehört hat, dachte er sich:
Ich habe gedacht, endlich hat mal einer Mut und macht es öffentlich.
Hammer ist der Meinung, dass endlich mit diesem Tabu gebrochen werden müsse. Denn das Töten von Zootieren darf zwar nur das letzte geeignete Mittel sein, sei aber in manchen Fällen notwendig. Zootiere hätten in der Wildnis natürliche Fressfeinde oder sie würden an Krankheiten sterben. Dass beides passiere in Zoos und Tierparks aber so gut wie nie, sagt Sven Hammer, der auch Vorsitzender des Verbands der Zootierärzte ist.
Wenn wir jetzt diesen natürlichen Regelmechanismus nicht mehr haben, dann sind wir gezwungen, auch dort einzugreifen und eben bei Überpopulationen zu handeln.
Handeln heißt in diesem Fall, ausgewählte Tiere zu töten. Hammers Ziel sei es dabei, zum Beispiel eine natürliche Alterspyramide zu gewährleisten, um die natürliche soziale Entwicklung der Tiere zu fördern. Es soll eben nicht nur alte Tiere geben. Die Entscheidung, Zootiere auszuwählen und für den Populationsschutz zu töten, sei allerdings ein langwieriger Prozess.
Es gibt sogenannte Kommissionen innerhalb der zoologischen Einrichtungen und es gibt natürlich die behördliche Aufsicht, die das entsprechend auch zu beurteilen hat und zu entscheiden hat. Dort wird natürlich auch der Tierschutz beurteilt. Dazu kommt noch überhaupt die Menschen, die das dann machen. Sind die befähigt? Haben die die notwendige Sachkunde? Also da gehört noch ein ganzes Paket dazu.
Dieser Prozess kann mehrere Jahre dauern und würde, so Hammer, niemals leichtfertig getroffen. Vorher wird geprüft, ob man die Tiere an andere Einrichtungen oder Privatpersonen abgeben könnte. Wird entschieden, die Tiere zu töten, werden sie meist innerhalb des Zoos an andere Tiere verfüttert. Sven Hammer sieht hier den Kreislauf des Lebens geschlossen. Paulina Kuhn vom Deutschen Tierschutzbund sieht das entschieden anders.
Aus unserer Sicht ist das fadenscheinig, weil die Tiere wurden ja nicht als Futtertiere dort gezüchtet. Und dann im Nachhinein zu sagen, ja okay, aber wir haben die Tiere dort verfüttert, würde halt eine Legitimation schaffen, jegliches Tier, das überzielig aus Zooperspektive erscheint, dann einfach zu verfüttern.
Kuhn beschäftigt sich beim Deutschen Tierschutzbund mit Zoo und Wildtieren. Sie nimmt Zoos und Tierparks in die Pflicht, die Population von vornherein nicht zu groß werden zu lassen. Individueller Tierschutz auf der einen, Artenschutz auf der anderen Seite. Der Umgang mit Zootieren ist komplex.
Unser Reporter Jasser Speck war das über das Für und Wider des Tötens von Zootieren. Windräder sorgen immer wieder für Diskussionen. Für die einen sind sie eine der Lösungen bei der Energiewende, für andere verschandeln sie die Landschaft. Und dann sind da noch die roten Blinklichter an der Spitze, die wegen des Flugverkehrs sein müssen. Die Lichter aber nerven viele Anwohner. Deswegen sollten die Brandenburger Windräder eigentlich nur noch blinken, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug nähert. Seit Januar sollte das schon gelten. RBB24-Reporter Michael Dietz hat mal die Windräder rund um Frankfurt-Oder abgefahren und festgestellt, dass viele immer noch blinken.
Sichtbar gibt es kaum eine Veränderung seit Jahresanfang, seit Einführung der sogenannten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung. Bedeutet, die Windkraftanlagen sollen nur noch blinken, wenn sich ein Flugobjekt nähert. Genehmigt wird die Technik von der oberen Luftfahrtbehörde. Anfang des Jahres erklärte die Behörde, überlastet zu sein. Zu viele Anträge, zu wenig Personal. Das Problem sei gelöst, versichert Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert.
Anfang des Jahres lagen bei der Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg 833 Anträge vor. Ende Juni sind alle Anträge abgearbeitet worden, sodass ein Großteil der Windkraftanlagen jetzt nicht mehr blinkt.
Aussage des Ministers und Wirklichkeit scheinen nicht zusammenzupassen. Überprüfen lässt sich das aber auch nicht, zumal das Verkehrsministerium keine Zahlen hat, wie viele der 4000 Anlagen tatsächlich abgeschaltet sind. Minister Tabbert verweist aber auf zahlreiche Ausnahmen von der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung.
Die Anlagen, die jetzt noch blinken, da gibt es objektive Gründe dazu. Zum einen sind sie in der Nähe von Flugplätzen, zum anderen konnten einige Betreiber Anträge auf Ausnahmegenehmigung stellen für ältere Windkraftanlagen, wo dann entschieden wurde, aufgrund der finanziellen Belastung, dass diese dann eine Dauerbefeuerung weiterhin haben.
Allerdings im Bereich der Windparks rund um Frankfurt gibt es weder einen Flugplatz noch Hubschrauberlandeplätze oder ganz alte Anlagen, wo eine Umstellung auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung wirtschaftlich nicht zumutbar wäre. Ausgestattet werden die Anlagen meist mit sogenannter Transpondertechnik. Sie erkennen das Signal, das nachts fliegende Flugzeuge aussenden. Noch gäbe es vereinzelt Probleme mit der Technik, räumt Jan-Hinrich Glar vom Landesverband Windenergie ein. Man sei jetzt dabei, die Anlagen fit zu machen.
Wir haben doch kein Interesse daran, dass es nachts blinkt. Wir sind Betreiber von Energieanlagen. Wir haben das gemacht, weil es eine Auflage war aufgrund der Flugsicherheit. Und wir sind froh, dass man jetzt eine Lösung gefunden hat, dass es nicht mehr blinken muss. Und diesen Übergang zwischen dem 1. Januar 25 und vielleicht dem 1. Januar 26, den, denke ich mir, können wir gemeinsam aushalten.
Abschaltung vielleicht bis Jahresende, vielleicht aber auch nicht.
Das kommt also auf Wiedervorlage. RBB24-Reporter Michael Dietz wird Anfang nächsten Jahres nochmal nachschauen. Der Sommer 2025, tja, der macht vielleicht gerade selbst irgendwie ein bisschen Urlaub, aber in Berlin und Brandenburg kann man trotzdem eine richtig gute Zeit haben. Vor allem am See beim Campen, das ja auch immer beliebter wird, egal bei welchem Wetter. Wie also fällt die erste Sommerbilanz aus? RBB24-Reporterin Jasmin Schomber hat sich im Camp Kasel direkt am Gräbendorfer See umgehört.
Laut Statistischem Bundesamt stiegen in Brandenburg im vergangenen Jahr die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen, unter anderem im Spreewald, im Havelland und im Lausitzer Seenland. Urlaub am Wasser wird bei den Touristen immer beliebter. Auch bei den Buchungszahlen ist das spürbar, erklärt der Campingwart am Campingplatz Gräbendorfer See Jens Petrik. Seine Auslastung liegt aktuell bei 70%.
Ja, am besten gebucht sind natürlich die Plätze mit Seeblick. Die sind ein Fünfer teurer. interessiert die meisten nicht, weil dafür kann man aufs Wasser gucken.
Das Geld sitzt im Urlaub scheinbar lockerer. Das kann auch Katrin Winkler, Geschäftsführerin vom Tourismusverband Lausitzer Seenland, bestätigen.
Die Leute sind schon bereit, das zu zahlen, genauso wie sie für eine tolle Ferienunterkunft, für ein tolles Hotel natürlich mehr zahlen. Und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt, wenn man entsprechend Urlaub macht, dass man dieses Geld dann auch hinlegt.
Die Urlauber wollen für ihr Geld aber auch viel erleben.
Also vor allen Dingen geht das natürlich um die Freizeitangebote. Der Gast ist natürlich preissensibel. Er ist bereit, Geld auszugeben, aber schaut natürlich, was er dafür bekommt.
Und genau das ist auch Familie Engler wichtig.
Wir haben uns ja bewusst fürs Camping entschieden und wollten jetzt nicht unbedingt in der Ferienzeit wegfliegen. Ich glaube, das wäre dann doch ein Tick zu teuer gewesen und dann geben wir auch gerne den Fünfer mehr aus für den Stellplatz hier vorne am See.
Das Wetter ist dabei fast egal, denn zu erleben gibt es eine Menge.
Da bleibt nur noch zu hoffen, dass der August weniger nass ist als der Juli. Regionalreporterin Jasmin Schomber war das über das Sommercamping im Lausitzer Seenland. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrak und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.